Also eigentlich hatten wir gut bezahlte Jobs und haben sie gekündigt mit einer relativ wackeligen und schlechten Idee, würde ich sagen. Und zwar war am Anfang die Absicht, Fotografen zu helfen, besser ihre Kunst zu verkaufen. Und das war sehr spannend, aber wirtschaftlich auch sehr schwierig. Einer der Aha-Momenten war wirklich in der Immobilienbranche, also bei den Immobilienmaklern, für die wir fotografiert haben, haben wir gemerkt, sie kommen wieder und sie brauchen es immer wieder. Wir bieten über unsere Plattform nicht nur alle Arten von Bildmaterialien, aber auch alle Arten von Dokumenten, Behördenauskünfte, Aufmaße vor Ort, Grundrisse, alles, was man benötigen kann. Das ist ja unser Versprechen an unsere Kunden, dass wir jederzeit bundesweit an der vom Kunden gewählte Zeit all unsere Dienstleistungen bieten können. Heutzutage im Schnitt ein Makler vielleicht 3 Wochen braucht zwischen dem Zeitpunkt, wo er ein Mandat erhält und auf dem Markt live gehen kann. Wir sehen uns als eine Marketing-Software für Immobilienmakler sozusagen. Das ist, was wir sind. Und wir haben angefangen mit der Produktion von allen Inhalten und entwickeln uns immer weiter in diesem Marketingprozess und möchten mehr Wert schaffen in diesem Prozess. An 1 Million Transaktionen pro Jahr möchten wir beteiligt sein sozusagen.
Wie viele Immobilientransaktionen habt ihr heute pro Jahr?
Also 1/10 davon, etwa 100.000. Von der Kundenzahl, wir haben zwischen 3.000 und 4.000 Firmenkunden sozusagen, die unsere Plattform regelmäßig benutzen. Wir haben insgesamt etwa 10 Millionen aufgenommen und sind auch sehr froh, heute seit Q3 quasi auch profitabel aufgestellt zu sein.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Heute spreche ich mit Federico Leis, dem Mitgründer und Chief Revenue Officer von Backbone, einer sehr spannenden Plattform mit Marketing-Services für Immobilienmakler. Wir sprechen heute über die Gründungsgeschichte von Backbone, die Übernahme des Marktbegleiters Immogent, den Ausstieg von Planet Home und natürlich schauen wir auch in die Glaskugel, in die Zukunft, wie sich das Geschäft von Backbone und die digitale Infrastruktur für Makler und CRMs weiterentwickeln wird. Ich freue mich drauf. Federico, herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast.
Hallo Robert, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin super gespannt aufs Gespräch. Ich höre mir auch schon oft deinen Podcast an, während ich beim Sport oft bin. Und ja, lass uns starten.
Sehr gut. Dann kennst du das Prozedere. Wir starten mit den 3 Einstiegsfragen und der Schnellfragerunde. Frage Nummer 1. Wo tankst du außerhalb deiner eigenen 4 Wände deinen Akku auf?
Ja, bei mir ganz klar eben, wie ich es gerade erwähnte, beim Sport. Ich treibe Triathlon, also Schwimmen, Radfahren und Rennen. Das erlaubt es mir, den Kopf frei zu bekommen und ich glaube allgemein, dass es super wichtig ist, ein Gleichgewicht zu haben, um beides physisch und mental Klarheit zu schaffen, weil wie man oft sagt, ist Unternehmertum ein Langstreckenlauf eher als ein Sprint, oder? Deswegen ist es wichtig, da probieren, klar und gesund zu bleiben.
Absolut. Jeder hat ja so seine Lieblingsdisziplin beim Triathlon. Schwimmen ist häufig das Schwierigste, die größte Herausforderung. Wie ist das bei dir?
Genau so, wie du es angenommen hast. Schwimmen ist deutlich meine Herausforderung und Laufen eher meine Stärke. Deswegen setze ich jetzt seit einem Jahr auch tatsächlich extremen Fokus aufs Schwimmen, vor allem eher als die anderen Disziplinen.
Und Triathlon-Distanz ist dann auch die klassische Marathon-Distanz oder plus, glaube ich, 100 Kilometer Fahrradfahren, oder?
Also ich mache immer die olympischen Triathlone, wo auch die Distanzen vernünftig sind, nicht weil, wie bei den Ironmans, wo man dann wirklich extreme Distanzen macht. Da bin ich eher raus. Das bedeutet 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Fahrradfahren und 10 Kilometer laufen.
Ja, sehr gut. Ja, spannend. Und in welcher Zeit kommst du da so ans Ziel?
So unter 2 Stunden und 20 Minuten so. Rekord war 2 Stunden, 18 Minuten.
Wow. Ja, sehr gut. Hast du selber Immobilien?
Also nur mein Rennrad und einen guten Neoprenanzug. Ich weiß nicht, ob das zählt als Immobilie. Aber Genau, also dann eben noch nicht. Aber ich würde es beabsichtigen, sobald auch einigermaßen Kapital vorliegt in meinem Privatvermögen.
Ist ja jetzt auch bei Startups nicht ganz unüblich, dass das primäre Investment das Unternehmen ist und
absolut
nicht so viel Kapital gebunden wird in Immobilien. Auf einer Baustelle, wofür kann man dich da am besten gebrauchen?
Also ich würde
mich... Sag nicht fürs Weglaufen, ja?
Wollte ich gerade sagen. Nein, ich würde mich ganz allgemein als ein Macher beschreiben und auch ein schneller Lerner. Ich packe auch gerne wirklich mit eigenen Händen an, auch wenn ich bisher eher Pitches als Fliesen gelegt habe. Bisher hatte ich auf Baustellen eher weniger Praxis, aber bin eher ein manueller Mensch und ein Macher.
Gut, dann lass uns doch über das Unternehmen machen sprechen. Nimm uns doch mal mit in die Gründungsminuten von Backbone. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Backbone zu gründen? Wie ist das alles entstanden?
Also eigentlich hatten wir gut bezahlte Jobs und haben sie gekündigt mit einer relativ wackeligen und schlechten Idee, würde ich sagen. Und zwar war am Anfang die Absicht, Fotografen zu helfen, besser ihre Kunst zu verkaufen. Also wir haben so eine E-Commerce-Plattform aufgesetzt, um Fotografie, also physische Fotos im B2C-Bereich zu verkaufen. Und das war sehr spannend, aber wirtschaftlich auch sehr schwierig. Und genau nach einer Weile, einer von meinen Mitgründern, der Antoine, war davor in der Immobilienbranche bei JLL tätig und er kannte wirklich die Problematik der Vorbereitung der Bildmaterialien, die extrem kompliziert sein kann, die Koordination von Fotografen, die Qualitätsansprüche und die Wichtigkeit davon, das wirklich gut auch durchzuführen. Und so ist er eigentlich auf die Idee gekommen, eher einen Fotografie-Service anzubieten, eher als Kunst zu verkaufen. Und genau, und als wir dann nach einigen Monaten von Schwierigkeiten mit unserem E-Commerce-Geschäft einen Fotografie-Service angefangen haben, es verkauft haben und es auch so angeboten haben, haben wir gemerkt, dass es da ein echtes Bedürfnis gab und wir waren direkt viel erfolgreicher als über die zahlreichen Monate mit unserem E-Commerce-Business. Und genau, und dann ging es immer von da ab weiter. Aber das war der Anfang.
Und gibt es sowas wie einen Schlüsselmoment, wo du sagst, da haben wir richtig gemerkt, okay, das ist jetzt auch ein tragfähiges Geschäftsmodell, was durch die Decke gehen kann?
Ja, also am Anfang waren wir auch wirklich breit aufgestellt. Also nicht nur Immobilien haben wir fotografiert, sondern auch alle anderen Arten von Sachen, Events, Fotografie, Produktfotografie und so weiter. Und ich glaube, einer der Aha-Momenten war wirklich in der Immobilienbranche, also bei den Immobilienmaklern, für die wir fotografiert haben, haben wir gemerkt, sie kommen wieder und sie brauchen es immer wieder. Und auch abgesehen von der Akquisition her haben wir gemerkt, wie die Volumen gestiegen sind durch mehr Aufträge von denselben Leuten, wie sie die Teammitglieder mitgenommen haben auf unserer Plattform. Und ich glaube, das war ein echter Aha-Moment, wo wir wirklich gemerkt haben, in der Immobilienbranche ist es wirklich so ein wiederkehrender Bedarf und nicht so ein One-Off-Kauf wie beim Kunst-Business. Das war unser Signal sozusagen.
Mhm. Aber ich meine, Backbone ist ja heute nochmal viel breiter. Nichtsdestotrotz, wenn du im Elevator-Pitch bist, wie beschreibst du Backbone dann kurz und knackig in einem Satz?
Absolut. Also das war wirklich nur der Anfangspunkt. Da ging es auch nur um Fotografie. Aber heutzutage sind wir viel breiter gestellt. Also wir sind für diese Zielgruppe von Immobilienmakler immer tiefer in deren Bedürfnissen gegangen. Und so können wir uns heute bei Backbone die marktführende Plattform, über die Makler alle Unterlagen bekommen, um Immobilien schneller zu vermarkten. Das wäre so unser, wie wir uns jetzt beschreiben. Das bedeutet, wir bieten über unsere Plattform nicht nur alle Arten von Bildmaterialien, aber auch alle Arten von Dokumenten, Behördenauskünfte, Aufmaße vor Ort, Grundrisse, alles, was man benötigen kann.
Mhm. Und was ist das dann für so eine Marktlücke, die ihr damit versucht zu stopfen und sie auch stopft?
Ja, also Makler brauchen ja verlässliche Qualität, Verfügbarkeit und Homogenität ihrer Bildsprache und das auch über mehrere Standorte hinweg, oder? Und wir helfen denen wirklich, den Koordinationsaufwand sich zu sparen zwischen unterschiedlichen Dienstleistern, oder es können Fotografen sein, Dienstleister, die Aufmaße vor Ort anbieten, oder die Behörden selbst, wo man eben alle Arten von Behördenauskünfte anfragen muss. Es gibt auch ein Problem mit der Qualität, oder? Bilder müssen hochqualitativ sein und sind extrem wichtig für die ersten Sekunden, wo Immobiliensuchende auf den Plattformen suchen, oder? Also es ist extrem zentral und wichtig. Und an derselben Zeit gibt es viele Challenges, um das auch wirklich auf Skala hinzubekommen. Und genau die Lücke schließen wir.
Das heißt, ich muss mir das auch so vorstellen, dass ihr quasi so eine ganze Armada an Dienstleistern, nicht nur in Deutschland, sondern ja, ihr seid ja auch darüber hinaus in weiteren Ländern aktiv, dass ihr so eine Armada an Dienstleistern im Netzwerk steuert und sie zentral über eure Plattform dem Makler zur Verfügung stellt, ja?
Absolut. Und wir schauen auch immer darauf, dass wir eben die Prozesse optimieren. Also manchmal ist es ein Dienstleister, manchmal ist es eine Vielzahl von selbstständigen Dienstleistern, wie zum Beispiel bei den Fotografen. Aber wir sorgen dafür, dass die Prozesse extrem optimiert sind, die richtigen Experten drin sind zu standardisierten Konditionen und dass all die Dienstleistungen auch auf Skala eben bestellt werden können für den Makler.
Wie viele Dienstleister steuert ihr insgesamt hinten raus in eurer Plattform? Hast du da eine Zahl für uns?
Ich weiß, dass die aktiven Fotografen, die es bei uns gibt, sind über 500.
Ja, und könnt ihr damit auch jeden Winkel in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch tatsächlich abdecken?
Absolut, also das ist ja unser Versprechen an unsere Kunden, dass wir jederzeit bundesweit, auch in der ganzen Schweiz und in ganz Österreich, an der vom Kunden gewählte Zeit all unsere Dienstleistungen bieten können, oder? Und es sind auch feste Preise, also es fallen keine Transportkosten an, also es ist wirklich berechenbar, wie der Kunde weiß ganz genau, was er bekommt und was er dafür bezahlt, bevor er es bei uns bestellt, oder?
Das heißt, wenn ich sitze jetzt in Köln und wenn ich jetzt eine Immobilie in München aufbereitet haben möchte und dafür zum Beispiel Fotos benötige innerhalb der nächsten, 48 Stunden, dann könnte ich diesen Service über eure Plattform buchen.
Genau, dann kannst du sagen, hey, am Montag brauche ich einen Fotografen, der Drohnenaufnahmen, eine virtuelle Tour aufnimmt und ein Video für Social Media. Und die Koordination kann auch von uns übernommen werden. Oder der Kunde kann einen festen Zeitpunkt einfach wählen für den Termin. Von der Kundenzahl, wir haben zwischen 3.000 und 4.000 Firmenkunden sozusagen, die unsere Plattform regelmäßig benutzen. So, das ist vielleicht eine Zahl, die so die Ordnungsgröße geben kann von dem, was wir heutzutage machen.
Und da sind ganz große Konzerne dabei, bis hin zu Einzelmaklern.
Genau, also es ist wirklich breit gefächert. Es sind die großen Immobilienmaklerfirmen wie Engel & Völkers oder auch alle anderen Franchise-Nehmer wie Dala von Poll und so weiter. Auch digitale Maklerunternehmen wie McMakler, Homeday und so weiter. Das sind die typischen Kunden, die bei uns sehr viel bestellen.
Also dann, was ja auch sinnvoll ist, wenn man euer Geschäftsmodell vor Augen hat, eher diejenigen, die überregional tätig sind, weil an seinem eigenen Standort sozusagen das Netzwerk zu organisieren, ist vielleicht noch machbar. Aber wenn man es dann über die eigene lokale Expertise hinaus eben auch steuern möchte, ist wahrscheinlich für viele dann auch etwas herausfordernder.
Genau, eigentlich desto mehr sie zentral die Sachen handhaben, desto nützlicher ist unsere Plattform.
Ja.
Aber der selbstständige Makler, der auch einfach in seinem Dorf tätig ist, kann das auch sehr gut benutzen.
Ja. Gehen wir nochmal zurück in die Anfangsjahre. Welche Learnings habt ihr so auf dem Weg dahin, wo ihr jetzt steht, so gemacht? Wo kannst du uns auch mal mitnehmen, wo ihr euch mal die Finger verbrannt habt, wo ihr auch mal gemerkt habt, Mensch, wir sind hier auf dem Irrweg unterwegs, hier müssen wir uns anders aufstellen.
Also Learnings gab es natürlich sehr viele über die letzten 7 Jahre, weil wir haben Backbone vor 7 Jahren gegründet. Ich glaube, der erste ist, dass Fokus gewinnt. Also wie erwähnt, sind wir erstmal alle Verticals angegangen. Also wir haben Food fotografiert, Events, Produkte und auch unter anderem eben die Immobilien. Und wir haben gemerkt, wie im Immobilienbereich es wirklich gut funktioniert hat. Und wir haben uns wirklich darauf fokussiert und wir sind immer tiefer in die Bedürfnisse der Immobilienmakler darauf eingegangen und haben auch unsere ganze Entwicklung darauf abgestimmt. Und ich glaube eben, dass das eine große Stärke ist. Jedes Mal, wo wir mehrere Sachen auf einmal probiert haben zu machen, haben wir uns eher verbreitet und Fokus zu behalten, finde ich extrem wichtig. Dann der zweite Punkt ist auch operative Exzellenz. In unserer Branche ist extrem wichtig. Ich glaube, Makler haben hohe Ansprüche daran, weil sie auch selbst operativ exzellent sein müssen ihren Kunden gegenüber. Und das ist, glaube ich, der zweite Learning, dass wir da wirklich ständig am Ball bleiben müssen und wirklich uns ständig auch verbessern und weiterentwickeln müssen. Und das dritte hängt ein bisschen mit dem zweiten zusammen. Das wäre eher von der Tech-Seite. Ich glaube, es ist super wichtig und was wir auch gelernt haben, ist, dass man ständig im eigenen Produkt weiter investieren muss, um kompetitiv zu bleiben, um genau am Markt nicht ersetzbar zu sein, oder? Und für all diese drei Learnings glaube ich, dass ein Punkt extrem wichtig ist, dass es wirklich die Kundennähe, den Kunden zuhören, um ihre Bedürfnisse wirklich tiefgreifend abzudecken, oder? Nur so schafft man, den richtigen Fokus zu setzen, operative Exzellenz zu schaffen, auch an den richtigen Orten, die denen wirklich wichtig sind und das richtige Produkt auch zu bauen.
Kannst du uns da mal ein Beispiel für nennen? Also wie ein Kunde euch sozusagen geholfen hat, ein noch besseres Produkt zu bauen?
Ja, natürlich. Also mit großen Kunden gibt es immer Spezialentwicklungen oder Weisen, auf denen wir vielleicht unser Produkt eben anpassen auf ihre spezifischen Bedürfnisse, oder? Zum Beispiel an Integrationen arbeiten, oder? Jeder Kunde hat eine unterschiedliche Vorstellung, wie diese Integration aussehen muss. Und da müssen wir eben schauen, dass wir nachkommen, dass wir verstehen, was sie für Ansprüche haben oder was sie für einen spezifischen Use Case haben, damit wir das so bauen, dass es auch seine Probleme löst. Genau.
Also sozusagen die individuelle Integration in die CM-Systeme, in die Systemlandschaft der Kunden.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel macht, um ein besseres Buchungserlebnis zum Beispiel zu schaffen oder die Dokumente und Fotos, die er liefert, dann auch an die Stelle zu liefern im CRM-System, wo sie benötigt werden für die Weiterverarbeitung.
Ja, oder nochmal spezifischer, wie zum Beispiel, vielleicht will der Kunde, dass all seine Makler nur auf gewisse Dienstleistungen zugreifen kann. Oder er will vielleicht seine Kosten extrem kontrollieren und wissen, wer was wann bestellt. Und da kann man eben Sachen in unserem Produkt bauen oder Sachen, die wir auch schon gebaut haben, um diese Probleme zu lösen.
Ja. Wie viel Geld ist denn bis jetzt in Backbone eigentlich geflossen? Das hört sich ja nach in den 7 Jahren schon nach einer gewissen Entwicklung an. Und auch wenn ihr jetzt schon ja diese stattliche Anzahl an Kunden habt, ist das ja nichtsdestotrotz wahrscheinlich etwas, wo auch ein bisschen Knete reingeflossen ist.
Ja, absolut. Und genau, also wir haben insgesamt etwa 10 Millionen finanziert bekommen über die letzten 7 Jahre. Und genau das hat es uns auch erlaubt, wirklich in unserem Produkt zu investieren und eine Lösung jetzt, eine Hightech-Lösung dem Markt zu bieten, die auch sehr effizient läuft, wo eine Vielfalt von Dienstleistungen aus einer Hand verfügbar sind.
Ihr hattet ja mit Planet Home auch zwischenzeitlich einen sehr prominenten Gesellschafter. Wie ist es zu dem Engagement gekommen und warum ist Planet Home heute nicht mehr Gesellschafter?
Also wir hatten eigentlich nie eine Gesellschafterbeziehung mit Planet Home selbst, sondern nur damit auch die Hörer klar die Situation verstehen. Planet Home war eine Zeit lang Gesellschafter von der Immogent GmbH und Planet Home hat die Immogent GmbH an uns Backbone verkauft, sozusagen. Und also zum Engagement von Planet Home eben die Immogent aufzukaufen und dann wieder zu verkaufen. Ich glaube, das sind strategische Entscheidungen von deren Seite. Was ich aber vielleicht sagen kann dazu, ist halt ja mit so einem strategischen Partner zusammenzufügen, weist halt auch Vor- und Nachteile, um am Markt aktiv zu sein. Also einerseits, glaube ich, Vorteile sind halt, dass man sehr eng zusammenarbeiten kann. Wie ich es vorhin gesagt habe, es ist sehr wichtig, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und im Austausch zu sein. Und das kann dadurch geschafft werden. Der Nachteil ist halt natürlich auch, dass es potenziell ein bisschen so einen Vertrauensverlust geben kann den anderen Kunden gegenüber, wenn man ein PropTech ist. Weil ich als Makler möchte ja nicht, dass eben die Planet Home auf meinen Daten zugreifen kann, oder? Und auch wenn es in der Regel auch nicht so passiert, gibt es immer so ein bisschen einen Vertrauensverlust, was eben die Situation schwierig machen kann, wenn man Dienstleistungen am Markt verkauft, obwohl man als Gesellschafter einen Wettbewerber hat für meine Kunden quasi.
Ja. Sehr gut, dass du das nochmal geschärft hast. Vielen Dank für den Hinweis. Die Planet Home-Beteiligung war ja in der Tat an der Emogent und ihr habt diese Beteiligung übernommen, ja. Und nimm uns doch mal mit auf die Gedanken, die hinter der Emogent-Übernahme stehen. Emogent tritt ja auch mittlerweile, wenn ich das richtig sehe, nicht mehr selbstständig am Markt auf, sondern ist zumindest optisch nach außen vollständig integriert in eure Plattform. Was waren die Gedanken hinter dieser Übernahme?
Also genau, also erstmal kam, glaube ich, die Entscheidung von der Planet Home, sich von diesem Asset zu trennen, oder? Was sie... Das ist auf ihrer Seite sozusagen. Wir waren auch schon seit langem eigentlich im Austausch mit den ursprünglichen Emogent-Gründern, weil wir im selben Markt sind und wir als gute Wettbewerber quasi im Austausch waren, auch bezüglich Partnerschaften, haben uns immer wieder auf Messen getroffen und so weiter. Und ich glaube, als es zu diesem strategischen Entscheid von deren Seite kam, war es halt einfach Tatsache, dass unsere Dienstleistungen und unsere Plattformen sehr nahe beieinander lagen. Und genau und so war es für alle Seiten, glaube ich, ein naheliegender Schritt, mit uns zu sprechen, oder? Und so ist es auch dazu gekommen. Für uns hat es einfach Sinn zu machen, weil es auch einfach uns erlaubt hat, unsere Vision unseres Produktes und unserer Plattform einfach schneller weiterzutreiben und zu verwirklichen. Und genau, und ich glaube, wenn es für alle Parteien Sinn macht, dann passiert es auch.
Ja, wo habt ihr euch jetzt besonders gut ergänzt, wenn ich so das Emogent und Backbone, Leistungsspektrum und Kundenbeziehungen nebeneinander lege?
Ja, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Punkte, wo wir uns ergänzen. Was Emogent wirklich toll gemacht hat, ist, sie hatten ein sehr breites Leistungsspektrum, was wir nicht hatten bei Backbone, beziehungsweise alles, was Behördenauskünfte angeht, oder auch Aufmaße vor Ort. Das waren Dienstleistungen, die wir bisher nicht angeboten haben, die wir eben nachgebaut haben, bevor wir alle Kunden auch transferiert haben. Ja, genau, das war, glaube ich, ein Punkt. Dann, glaube ich, auch von der Teamseite war es eigentlich ein sehr guter Match. Aber was halt auch passiert ist, ist halt, dass sie schon am Zeitpunkt der Übernahme ein sehr kleines Team hatten, weil genau schon über Monate, glaube ich, hat sich der Headcount bei denen vor dem Transfer reduziert. Und dann glaube ich, dass die Kultur eigentlich sehr gut übereingestimmt hat, weil es auch ein Team von Machern sind, die auch länger schon am Stück sind. Und es ist relativ gut, also der Übergang ist relativ gut gegangen quasi.
Wie viele Mitarbeiter hat Backbone jetzt heute?
Wir sind etwa 40 festangestellte Mitarbeiter, die über 3 Offices geteilt sind. Also wir haben 1 in Genf, 1 in Berlin und 1 in Prag, wo der größte Teil unserer Entwickler sich befindet.
Und seid ihr eher Tech-Unternehmen, seid ihr eher ein Partnermanagement-Unternehmen, um die ganzen Dienstleister zu steuern? Seid ihr eher ein Vertriebsunternehmen? Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Ich würde uns deutlich als ein Tech-Unternehmen beschreiben. Wir bieten ja eine High-Tech-Lösung auch, und darin besteht der Mehrwert unserer Plattform hauptsächlich.
Mhm. Ich würde gerne nochmal auf die Gesellschafter zurückkommen, ja, auch wenn Planet Home, wenn wir rausgearbeitet haben, dass Planet Home nicht bei euch, bei Backbone jetzt selber im Gesellschafterkreis tätig war. Wer steht heute hinter Backbone? Ist das ja nichtsdestotrotz eine interessante Info für die Hörer?
Ja, also erstens, in erster Linie natürlich wir drei als Mitgründer von Backbone. Und dann haben wir einige VC-Investoren, die auch bei uns auf der Cap-Table stehen und die Hauptpartner dieser VCs. Also es gibt einerseits Founderful, die aus Zürich kommen, und andererseits Redstone, die aus Berlin stammen. Und wie gesagt, wir haben insgesamt etwa 10 Millionen aufgenommen und sind auch sehr froh, heute seit Q3 quasi auch profitabel aufgestellt zu sein. Und genau diese Finanzierung erlauben uns wirklich, in unserem Produkt zu investieren, neueste Technologien am Markt zu integrieren in unserer Plattform und genau die Bedürfnisse unserer Kunden zu decken.
Ich habe das jetzt tatsächlich mehrfach von der Marktseite gehört. Jetzt kurz vor dem Podcast hat mich noch jemand gefragt, als ich berichtete, dass wir jetzt gleich in die Aufnahme gehen. Ich habe gesagt, ich nehme die Frage einfach mal mit und werde sie stellen. Ich wurde nämlich gefragt, ob ImmoScout bei euch im Gesellschafterkreis direkt oder indirekt dazugehört, ob es irgendeine gesellschaftsrechtliche Nähe gäbe. Das wurde mir so mitgeteilt. Weiß nicht, kannst du das bestätigen oder wie würdest du es kommentieren?
Ja, sehr gerne. Ich kann es sehr gerne kommentieren. Es ist auch sehr einfach zu kommentieren, weil es einfach nicht zutrifft. Also es gibt keine gesellschaftliche Beziehung zwischen uns und ImmoScout. Also ich weiß nicht wirklich, wo das Gerücht herkommt.
Ich auch nicht. Also dann ist es ja eine gute Gelegenheit, wenn es da Gerüchte gibt im Markt, das dann hier auch über diesen Weg dann klarzustellen.
Absolut.
Jetzt hast du gerade angesprochen, ihr habt jetzt in Q3 den Break-Even erreicht, seid profitabel. Das war jetzt ein Weg von 7 Jahren, hier an diese Stelle zu kommen. Von daher ist das ja ein großer, wichtiger Meilenstein.
Absolut. Und ich glaube, es war auch ein sehr großer Fokus im letzten Jahr, dass wir eben diese Profitabilität erreichen. Und ich glaube, jetzt, wo sie erreicht wurde, wird der Fokus wieder ein bisschen auf andere Sachen neu geschiftet. Und zwar fokussieren wir wiederum erneut mehr auf Innovationen, auf das Integrieren von KI-Lösungen und wirklich auf Innovationen unserer Plattform sozusagen. Da, wo wir bisher wirklich ein bisschen geschaut haben, okay, wie stellen wir sicher, dass wir auf diese Profitabilität kommen, wie reduzieren wir Kosten und wie schaffen wir Effizienz, sagen wir, im eigenen Unternehmen.
Ja. Also bei meinen Kundenprojekten, wenn ich mit meinen Kunden so deren IT-Ökosystem aufmale, geht es natürlich auch immer darum, das Makler-CRM ist häufig die Spinne im Netz, und dann geht es auch immer darum, welche Services lassen sich dann gut über das CRM dann auch ansprechen. Wir hatten ja auch in den letzten Wochen einen Austausch dazu, zu dem einen oder anderen Kunden, weil es da Wünsche gibt, dass diese Integration intensiviert wird. Wie wichtig ist das für euch, in die CRMs reinzukommen, und was kannst du uns auch sagen, wann bei welchem CRM da jetzt konkret auch eine tiefer gehende Integration ansteht?
Also erstens, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, natürlich, wie du auch sehr gut weißt, API-Integrationen bringen einfach extrem viel Wert, oder? Und um es auch für alle Hörer klarzumachen, es erlaubt einerseits den Maklern, alle unsere Dienstleistungen direkt vom CRM aus mit wenigen Klicks zu bestellen, ohne dass man nochmal die Daten neu eintragen muss, der Immobilie und so weiter, und spart sich so extrem viel Zeit. Und andererseits erlaubt so eine Integration auch, dass die Inhalte, Bildmaterialien, Dokumente oder Behördenauskünfte direkt ins CRM zurückzuliefern, oder? Und da gibt es auch unterschiedliche Arten von Integration sozusagen. Wir haben, also ich glaube, der erste Meilenstein, den wir geschafft haben in dem Bereich, ist halt unsere öffentliche API, die auch auf unserer Webseite verfügbar ist und an der sich jeder mit seinem eigenen CRM anschließen kann, um vom CRM aus zu bestellen und Bildmaterialien zurückzubekommen. Und dann gibt es den zweiten Teil, also das ist schon mal die Grundlage auch von der Tech-Seite, von unserer Seite, oder? Und dann gibt es von der anderen Seite die Native Integrations mit CRM-Systemen wie OnOffice und PropStack und so weiter. Und da auch, um den Status vielleicht ein bisschen zu erläutern, wo wir gerade stehen, Also genau, bei OnOffice gibt es ja diesen Marktplatz, wo man Dienstleister freischalten kann. Da sind wir auch drin. Das ist eine Integration, die schon steht, wo jeder Kunde uns heute eigentlich freischalten kann und vom Objekt aus, ich glaube in der Spalte Dokumente, kann er dann eben unsere Dienstleistungen mit wenigen Klicks bestellen von OnOffice aus. Genau, und wir arbeiten auch stetig dran, natürlich diese Integration zu verbessern, weil es gibt natürlich unterschiedliche Tiefengrade sozusagen an solche Integrationen. Und genau, und das ist auf jeden Fall eine Prio für uns. Und dann andererseits gibt es auch PropStack, was bei uns auch ganz oben auf der Prioritätsliste steht. Da sind wir daran zu arbeiten und wir liefern eben diese Integration bis Ende des Jahres, sodass alle PropStack-Nutzer auch mit wenigen Klicks von PropStack aus bestellen können und ihre Inhalte direkt bei PropStack zurückgeschickt bekommen.
Wie viel Prozent eures Leistungsspektrums werde ich dann zukünftig über PropStack direkt in Anspruch nehmen können, in etwa?
In der Regel alle. Also, ja. Aber auch da wird es eine, also wird es ein, wird es über die Zeit immer ausgearbeitet und verbessert. Ich weiß noch nicht genau mit welchen Dienstleistungen, aber hoffentlich auch alle schon bis Ende des Jahres wir an den Markt gehen werden. Aber ja, genau.
Und bei OnOffice, wie viel Prozent eurer Dienstleistungen sind das?
Also da sind auch nur die, also es ist auch, also nicht alle Dienstleistungen, sondern es sind die Dienstleistungen, die eine Aufnahme vor Ort benötigen. Also Fotografie, virtuelle Touren, Drohnenaufnahmen, Videoaufnahmen, das kann alles bestellt werden. Alles, was Bildbearbeitung angeht, kann noch nicht über OnOffice bestellt werden. Genau, aber das kommt noch. Wie gesagt, wir arbeiten dran.
Kannst du uns da ein Zeitfenster so in Aussicht stellen?
Also für
diejenigen, die vielleicht mit der Idee spielen, Backbone für solche Services zu nutzen?
Also wir haben noch kein ganz genaues Zeitfenster definiert, aber es sollte normalerweise so gegen Ende Q1 26 auf jeden Fall verbessert werden. Ich weiß noch nicht genau, zu welchem Grad wir zu dem Zeitpunkt kommen.
Was ist denn eigentlich euer Topseller?
Also unser Topseller bleiben auf jeden Fall die Fotos. Ich glaube, das ist, weiterhin der Topseller. Wir haben damit angefangen. Das ist unsere Kerndienstleistung. Ich glaube, auch für Makler ist das im Marketing im Endeffekt, das sind einfach nur diese einige Sekunden, ersten Sekunden, wo sich ein Inserat blicken lässt, sind halt extrem, extrem wichtig. Und so interpretiere ich den Erfolg dieser Dienstleistungen im Vergleich mit den anderen, sagen wir mal. Aber wir haben über die Jahre eigentlich schon gemerkt, dass auch andere Dienstleistungen wirklich ziemlich viel Anschwung gewinnen und an Wichtigkeit, an Bedeutung gewinnen quasi.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, ich glaube, virtuelle Touren sind extrem während Covid stark geworden und dann vielleicht ein bisschen weniger wieder. Und dann die neuen Dienstleistungen, die wir halt neu anbieten, wie Behördenauskünfte oder Aufmaße vor Ort. Aber das liegt auch vielleicht dran, dass wir sie davor nicht angeboten haben.
Und so Behördenauskünfte, macht ihr das selber oder macht ihr das auch mit einem Partner?
Ja, also da arbeiten wir mit einem Partner tatsächlich, DocEstate. Die sind dahinter und haben auch nochmal ein separates Support-Team, die dafür zuständig sind, nochmal nachzuhaken, falls über die API-Anbindung die Behördenauskünfte ein bisschen zu lange dauern oder nicht zeitnah geliefert werden.
Gibt es so ein paar Learnings rund um euer Top-Produkt, wie zum Beispiel die Fotos? Zum Beispiel in der Vorbereitung des Eigentümers, dass dann auch der erste Fototermin dann direkt auch funktioniert und man dann nicht mit zugemüllten, Wohnzimmern und unschönen Toilettenszenen konfrontiert ist?
Ja, absolut. Also da gab es viele unterschiedliche Schritte. Ich glaube, am Anfang ging es eher darum herauszufinden, wer jetzt genau die Verantwortung dafür übernimmt, dass die Immobilie super aufgeräumt und schön aussieht und bereit ist zum Fotografieren. Und dann haben wir gemerkt, eigentlich ist es auch egal, wo genau die Verantwortung liegt. Es muss einfach ein Prozess vorliegen, wo der sicherstellt, dass alles super aufgeräumt ist. Deswegen sind eigentlich alle Teilnehmer von diesem Prozess werden darüber aufmerksam gemacht, dass das so sein soll. Also es ist natürlich der Fotograf, der Makler und vor allem auch der Endkunde, der ja auch schon davor in der Immobilie ist und sie vorbereiten kann. Also wir arbeiten so, dass wir jetzt immer ein Briefing dem Makler weiterleiten, den der Makler auch seinem Kunden weiterleiten muss, um sicherzustellen, dass die Immobilie aufgeräumt ist. Und sollte sie immer noch nicht aufgeräumt sein, wenn der Fotograf vor Ort kommt, ist auch der Fotograf gebrieft, dass er noch kleine Gegenstände und so weiter aufräumt oder verbessert, bevor er fotografiert.
In wie viel Prozent der Fälle gelingt dann auch der erste Take?
Ja, mittlerweile die sehr größte Mehrheit gelingt natürlich extrem gut. Sonst hätten wir kein Business sozusagen.
Wie sehen die Korrekturschleifen aus? Also wie bildet ihr die über eure Plattform ab, dass es auch eingängig und einfach für den Makler ist?
Ja, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Da haben wir uns auch ziemlich viel verbessert über die Übernahme von Immogent, weil sie das auch ziemlich gut gebaut hatten. Und zwar bauen wir Tools in unserer Plattform, sodass der Makler Kleinigkeiten noch verbessern kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen magischen Radierer. Das ist ein KI-Tool, wo der Makler auf einem Foto nochmal einen Gegenstand signalisieren kann, der nochmal gelöscht wird. Also man kennt das ja auch von Apple und anderen großen Firmen, die das im Editing-Tools, die sie zur Verfügung stellen, anbieten. Aber es gibt auch viele andere. Ja, vielleicht auch noch ein zweites Beispiel dazu.
Ja, klar.
Wären die Grundrisse. Also bei den Grundrissen haben wir auch nochmal bieten wir auch die Möglichkeit, dem Kunden nochmal Kleinigkeiten zu verbessern, weil wir haben natürlich ein Support-Team, das sehr reaktiv ist aber das Problem ist halt einfach, dass die Makler, wenn sie eine Kleinigkeit verbessert haben möchten, es dann unserem Support-Team per E-Mail zukommen lassen oder über den Chatbot auf unserer Webseite und dann vergeht sich manchmal ein Tag, bis unser Support-Team diese Kleinigkeiten verbessert und zurückschickt, weil sie natürlich einen Backlog haben an Anfragen und für so eine Kleinigkeit macht es oft keinen Sinn, eben dieses Hin und Her per E-Mail oder Chat und so weiter. Und deswegen war unsere Überlegung, dass eben unsere Plattform auch schon viel mehr können muss. Und mittlerweile kann sie das auch, weil wir eben ein Editing-Tool, wo man die Grundrisse direkt in unserer Plattform verbessern kann. Und auch die Bilder kann man auch nochmal nachbearbeiten mit Weichzeichnen direkt in unserer Plattform oder löschen mit dem magischen Radierer oder neu einrahmen oder Wasserzeichen hinzufügen mit gewissem Transparenzgrad oder anderes. Bieten wirklich extrem viele kleine Tools in unserer Plattform, die es wirklich extrem einfach machen für den Makler, sein hochqualitatives Bildmaterial auf Scala zu haben. Oder auch Chatbots zwischen Dienstleister, jetzt zum Beispiel bei Behördenauskünften, falls ein Dokument noch fehlt oder so, gibt es auch wiederum ein Chatbot, über den der Makler direkt mit dem Dienstleister sich austauschen kann, sollte es eine Unklarheit geben oder anderes.
Mhm. Okay, also das stellt ihr alles zentral auf eurer Plattform zur Verfügung. Ist das dann auch in den CRM-Integrationen enthalten oder muss ich dann dafür die Plattform wechseln?
Also es ist ein bisschen schwierig, diese Frage pauschal zu beantworten, weil es gibt unterschiedliche Arten von Integrationen. Aber wenn man über unsere Public API integriert ist mit einem SSO, also ein Single Sign-On, dann sind alle selben Funktionen, die ich gerade so beschrieben habe, von unserer Plattform auch über die Integration verfügbar.
Mhm. Du als Chief Revenue Officer, du guckst natürlich auch wahrscheinlich besonders stark auf die Erlösströme und Topseller und Wachstumspotenziale. Wo siehst du denn für Backbone auch noch das größte Wachstum?
Ich glaube, dass es eigentlich am Markt noch viele Lücken gibt quasi. Unter anderem, wir haben uns ja jetzt extrem viel auf die Produktion der Inhalten, also Dokumente und Bildmaterialien fokussiert und wir möchten wirklich in den nächsten Schritten auch mehr Wert bringen. Also wie man wirklich die Marketingunterlagen, die Broschüren und so weiter vorbereitet und wie man damit am Markt geht und auf welchen Plattformen auch. Und ich glaube, was man sehr viel auch am Markt hört, ist halt diese Abhängigkeit von den dominanten Plattformen wie ImmoScout. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch gute Alternativen, zum Beispiel über Social Media und so weiter, stärker sich aufzusetzen als Makler. aber vom Markt wird es eigentlich nur sehr wenig wahrgenommen. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass es noch nicht die richtigen Tools gibt, die das vereinfacht erlauben, oder? Es gibt keine Tools, die wirklich einen Auftritt auf Social Media leicht machen. Und genau solche Lücken möchten wir schließen. Und da möchten wir noch mehr Wert bringen. Und im Endeffekt ist es ja dann auch nur ein logischer Zusammenhang. Wenn man Wert bringt, dann kann man ja auch Wachstum schaffen als Unternehmen, oder?
Ja, definitiv. Also was habt ihr da konkret im Kopf, wenn ich jetzt ein Makler bin und auf Social Media noch mich ein bisschen schwer tue? Wie könntet ihr mir dann zukünftig helfen?
Also unsere Vision wäre es, dass ich, wenn ich als Makler einfach ein Mandat erhalte, ich einfach mein Handy nehme und reinspreche und mit Backbone diskutiere und ich Backbone einfach sage, hey, ich habe gerade ein Mandat bekommen für eine Premium-Immobilie. Ich bräuchte morgen um 9 einen Fotografen, der ein Video, zwei, drei Fotos schießt und bräuchte dann an der Mittagszeit alle nötigen Unterlagen, um am Markt zu gehen. Ich würde gerne ein bisschen überwiegend viel auf Instagram ein Budget setzen von 150 Euro und sonst die üblichen Plattformen. Und von da aus würde Backbone eigentlich alles übernehmen. Also Terminierung der Aufnahmen, Zusammenfügen der Bildmaterialien in eine schöne Broschüre mit zuständigem Branding, Schaltung von Ads auf Instagram, Pilotierung des Budgets zwischen Plattformen und Social Media und dass der Makler eigentlich sich wirklich auf seiner Kernfähigkeit als Mensch im Austausch mit seinen Kunden fokussieren kann. Und wie du sehen kannst, war auch in unserem Beispiel die Zeit, die der Makler braucht, um auf den Markt zu gehen, extrem reduziert. Von einem Tag auf den anderen einfach. Da, wo wir wissen, heutzutage im Schnitt ein Makler vielleicht 3 Wochen braucht zwischen dem Zeitpunkt, wo er ein Mandat erhält und auf dem Markt live gehen kann.
Mhm. Liegt auch häufig an den Behördenauskünften, ne? Die langwierig in der Beschaffung sind, aber man könnte ja vielleicht auch hier und da ohne die Behördenauskünfte zumindest schon mal die Vermarktung starten.
Absolut, absolut.
Ja, ist das so 20 Tage, 21 Tage, ist das so das Mittel, was ihr seht und wo ihr sagt, wir helfen euch, das zu verkürzen, dramatisch um einen Großteil dieser Zeit?
Absolut, genau. Das ist im Endeffekt die Essenz des Wertes, den wir bringen, oder? Der Schnitt ist, glaube ich, so bei 3 oder 4 Wochen für große Maklerunternehmen, die auf Skala arbeiten. Und mit uns schaffen wir das wirklich, diesen Zeitraum drastisch zu reduzieren auf etwa eine Woche so.
Was braucht es dafür auf eurer Plattform, dass ihr da hinkommt? Oder seid ihr kurz vorm Launch dieser Funktion?
Also es sind mehrere Funktionen natürlich und die auch mit mehreren Dienstleistungen zusammenhängen. Genau, ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die super spannend sind, die auf der Product Roadmap bei uns stehen. Also zum einen möchten wir natürlich viel mehr KI-basierte Bildbearbeitungstools an den Markt bringen. Wir gehen jetzt an den Markt auch in den nächsten Monaten, sogar Wochen, mit zum Beispiel Foto zu Video. Also wenn man 10 Fotos in einem Video einfach umwandelt, hast du bestimmt auch schon gesehen, sieht man ja überall. Ja. Auch KI-Stagings, mit KI-Stagings gehen wir an den Markt. Das ist auch natürlich sehr, sehr spannend. Aber ich glaube eigentlich die Challenge, weil man sieht natürlich überall so Reklamen von KI, die einfach KIs, die alles können. Ich glaube, unsere Challenge ist wirklich zu verstehen, wie wir diese super Technologien für unseren Use Case, für unseren Immobilienmakler anpassen und zugänglich machen, sodass er sie wirklich für seinen Use Case benutzen kann, oder? Und ja, die Möglichkeiten sind enorm, aber wirklich, wir müssen diese Innovation auf Immobilienmaklern anpassen und für sie zugänglich machen.
In dem Beispiel, was du gerade erwähnt hast, ist ja auch Budgetsteuerung enthalten gewesen. Also Veröffentlichung, und das heißt ja auch, ich bekomme Daten über die Impressions und die Konvertierungsraten und wie sehr das mein Budget in Anspruch nimmt. Das ist etwas, wo ihr tatsächlich auch rein wollt, ja, in diese.
Genau, das ist unsere Vision, dass man, ich meine, wenn ich meine Kunden frage, dann Also eins wissen natürlich alle Kunden und das ist, dass sie dass der größte Teil ihres Marketingbudgets bei ImmoScout rausgeht sozusagen oder sie es dafür ausgeben. Aber viel mehr wissen sie eigentlich auch nicht. Und es ist auch sehr schwierig für einen Immobilienmakler genau zu wissen, was ist mein Return on Investment mit jedem Kommunikationskanal und vor allem bei sozialen Medien. Oder da ist es extrem schwierig zu verstehen. Wenn ich 50 Euro in die Hand nehme und für die Immobilie ein Ad auf Instagram pushe, wie viele der Leads, die dann über vielleicht ImmoScout kommen, tatsächlich auf Instagram es gesehen hatten und so weiter. Und das ist definitiv etwas, wo wir auch Lösungen bieten möchten, dass der Immobilienmakler wirklich bei Backbone sehen kann, okay, woher kommen meine Leads? Wie viel kostet mir ein Lead? Wie viel muss ich investieren? Idealerweise sollte auf Backbone sogar draufstehen, okay, wenn du hier 50 Euro rein investiert, dann bekommst du 5 qualifizierte Leads, garantiert im Idealfall. Mhm. Aber genau, das ist eher so eine Richtung, in der wir uns entwickeln möchten. Es gibt natürlich viele kleine Schritte, um diese Vision zu verwirklichen.
Dann bewegt ihr euch ja de facto von dem Aufbereitungsspezialisten hin in den Vermarktungsspezialisten oder One-Stop-Shop für Makler zwischen Signing und Closing.
Ja, genau. Wir sehen uns als eine Marketing-Software für Immobilienmakler sozusagen. Das ist, was wir sind. Und wir haben angefangen mit der Produktion von allen Inhalten und entwickeln uns immer weiter in diesem Marketingprozess und möchten mehr Wert schaffen in diesem Prozess.
Wie stellt ihr die Qualität sicher? Bei dieser Menge an Dienstleistungen und Dienstleister, die ihr da steuert, wie stellt ihr fest, Mensch, da der Robert Kaiser in Köln, der hält die Termine nicht, der hat zu viele weitere Korrekturschleifen mit den Maklern, der kommt irgendwie nicht näherungsweise an unseren Qualitätsstandard ran.
Also wir haben ein Team, das sich eigentlich nur darum kümmert, Fotografen und andere Arten von Experten und Partnern auszuwählen und auch über die Zeit zu selektieren. Also es ist ein Pool an Dienstleister, der ständig verbessert wird. Wir haben sogar eine Aufnahmequote von weniger als 2% für unsere Fotografen zum Beispiel. Und wir trainen sie auch natürlich kontinuierlich. Ein anderer wichtiger Punkt ist halt, dass die Post-Production, also das Editing, dass die Bildbearbeitung zentral gestaltet wird. So sichern wir auch Homogenität der Bildsprache und sicher, dass die Qualitätsanforderungen auch immer wirklich stimmen. Aber genau, ich glaube, die Auswahl der Fotografen ist extrem wichtig.
Wie läuft der Abrechnungsprozess dann tatsächlich ab? Muss ich dann sofort zahlen? Mache ich Forecaster? Wenn ich unterschiedliche Shops habe, kann ich die Rechnungen auch auf die Shops ausstellen lassen?
Absolut. Also da sind wir extrem flexibel und bieten mittlerweile viele Möglichkeiten an. Entweder Zahlung auf Rechnung, am Zeitpunkt der Lieferung der Bildmaterialien erhält dann die Person, die bestellt hat, ihre Rechnung für diese Bildmaterialien oder Inhalte. Aber es gibt auch die Möglichkeit, per Kreditkarte zu zahlen oder per SEPA-Lastschrift. Und für größere Maklerunternehmen können Sie natürlich auch an einer zentralen Stelle alle Rechnungen erhalten und auch monatlich gestalten, also monatlich alle gruppieren und alle immer monatlich bezahlen.
Die KI-Funktion, die hast du gerade schon angesprochen, den Magic Pinsel dann in der Nachbearbeitung. Gibt es weitere KI-Funktionen, die ihr heute schon anbietet?
Ja, absolut. Also es gibt auch eine Neuerung auf unserer Plattform, und zwar ist das eine Mobile-App, die es erlaubt, also wenn jetzt ein Objekt vielleicht ein bisschen weniger Wert hat oder es um Vermietung geht, eher als Verkauf, dann wissen wir, dass die Makler auch sehr oft selbst die Bilder aufnehmen. Und wir bieten jetzt neu eine Smartphone-App, die es den Maklern hilft, die Bilder selbst aufzunehmen und wo die Bilder auch mit einer KI überarbeitet werden. Und genau, das ist wirklich etwas Neues, was wir anbieten, aber vielleicht was auch wichtig ist zu erwähnen beim Einsatz von KI-Bildbearbeitung, ist, dass unser erster Anspruch ist eigentlich die Qualität. Und solange die Qualität einer KI nicht mindestens und in allen Fällen die Qualität der Bearbeitung eines Menschen gleichkommt, dann schalten wir eigentlich nicht um. Und wir bieten es auch immer auf sehr transparenter Weise. Also wenn es KI-Tools sind, dann wird es auch auf unserer Plattform genauso beschrieben und kommuniziert, sodass der Kunde ganz genau weiß, okay, ist das mit einer KI, steckt ein Mensch dahinter oder nicht? Und ich glaube, das merkt man ja sowieso auch durch die Schnelligkeit, mit der die Bildmaterialien dann geliefert werden oder nicht, oder?
Und jetzt konkret nochmal auf diese App zurückzukommen. Was kann ich mit der App machen, wenn ich da jetzt, ich mache jetzt die Fotos von der Immobilie und dann habe ich welche Optionen mit dieser App?
Also wenn du Fotos mit der App aufnimmst, kannst du zum Beispiel den Himmel blau gestalten, falls es nicht schönes Wetter gerade war an dem Tag. Du kannst auch die Linien rechts aufrecht ziehen von Außenaufnahmen. Die Lichtverhältnisse werden verbessert. Die Farben werden auch verbessert. Alles, was eben, was man so benötigt in der Immobilienbranche, weil Kameras sind ja nicht wirklich, haben nicht unbedingt die nötigen Einstellungen, um das wirklich gut zu machen mit den besonderen Lichtverhältnissen von Innenaufnahmen. Oder man hat ja immer die Fenster und der Innenbereich ist dann oft ein bisschen zu dunkel. Und ja, unsere Mobile App ist halt einfach darauf ausgerichtet, die perfekten Aufnahmen selbst zu machen.
Und da sagst du, ist die KI auch in eurem Fall dann bei den 100%, die du gerade beschrieben hast?
Ja, wir sind noch dabei, es zu testen. Es gibt noch Kleinigkeiten, aber genau das ist der Grund, warum wir es nur für die Mobile App mit KI bearbeiten lassen. Und für unsere Profi-Aufnahmen steckt da immer noch ein Mensch dahinter. Und sobald wir sehen würden, dass das wirklich 1:1 in allen Fällen der Qualität gleichkommt, würden wir es auch für unsere Profi-Aufnahmen anwenden.
Was ist dein Zukunftsbild von Backbone? Wo wird Backbone in 5 Jahren stehen?
Also in 5 Jahren sehen wir uns als die führende Marketingplattform für Immobilien in Europa, auf der man alle Arten von Inhalten nicht nur produzieren kann, aber auch weiterverarbeiten kann und mit der man auch an den Markt gehen kann und sein Marketingbudget sozusagen bewältigen kann.
Und welche Meilensteine wollt ihr bis dahin nehmen?
Genau, also unser North Star besteht darin, 1 Million beschleunigte Immobilientransaktionen pro Jahr zu bearbeiten. Egal, ob es mit einer Selbstbedienungs-App ist, die selbst Fotos, die es hilft, den Maklern selbst die Fotos aufzunehmen, oder mit professionellen Services von Aufnahme vor Ort oder Behördenauskünften. Aber an 1 Million Transaktionen pro Jahr möchten wir beteiligt sein, sozusagen.
Wie viele Immobilientransaktionen habt ihr heute pro Jahr?
Also 1/10 davon, etwa 100.000.
100.000 Immobilien, die mit Backbone pro Jahr im Moment bearbeitet werden.
Ja, genau. Heute stehen wir bei 100.000 Immobilientransaktionen, in denen wir involviert sind. Also entweder durch die Behördenauskünfte, die dafür bestellt werden, oder Bildmaterialien werden bei uns dafür bestellt und so weiter und so weiter.
Und welche Meilensteine gilt es auf dem Weg dorthin zu nehmen?
Also ich glaube, dass es viele gibt. Also wir müssen, wie gesagt, wir wollen von der Produktion drüber hinaus auch in der automatischen Bearbeitung und Aufbereitung der Marketingmaterialien hinwachsen sozusagen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann sollten wir da auch hinkommen.
Das Wachstum, wollt ihr das vor allen Dingen in Deutschland, der Schweiz und Österreich erzielen, oder ist das auch außerhalb des sogenannten Dachraums dann in eurem Visier?
Nee, außerhalb der Dachregion ist auch in unserem Visier. Wir möchten da noch weiter rauswachsen. Ich glaube, das ist auch nötig, um das Wachstum zu erreichen, was wir erzielen.
Und was ist deine persönliche Motivation, diesen Weg auch mitzugehen?
Ich glaube, die gesamte Journey macht mir extrem viel Spaß. Ich habe Spaß dran, einen echten Impact zu sehen, wiederkehrende Kunden zu sehen, die zufrieden sind und die unsere Lösung immer mehr benutzen. Und es macht mir Spaß, eben Probleme zu identifizieren und sie Schritt für Schritt zu lösen und sehen, wie wir dann auch von der Vogelperspektive dann zurückschaut und sieht, was man, dass man mit all diesen kleinen Schritten etwas gebaut hat, was auch langfristig eine Lösung die ist, die sich hält quasi.
Wo kann man dich denn am besten erreichen, um mit dir einen Kaffee zu trinken oder mit dir in Kontakt zu kommen insgesamt?
Ganz einfach eine E-Mail an federico@bkbn.com schreiben und ich bin jederzeit verfügbar. Freue mich auf über jeden Austausch.
Sehr gut. Federico, dann ganz herzlichen Dank an dich für deine Einblicke. Haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du den Hörern noch was mitgeben?
Nein, vielen Dank für deine Zeit.
Dann ist die Frage zum Abschluss an dich, welchen Gast du mir ans Herz legen kannst. Wen möchtest du einmal im Immokaiser-Podcast hören?
Ja, da könnte ich meinen Freund Mario Nagel nennen von Manageable AI, der eine Software anbietet, die es erlaubt, für Hausverwaltungen den Support, den Telefonsupport mit einer KI zu stützen, sodass die Kunden anrufen und automatisch ein Ticket erstellt wird im System. Sehr interessante Software. Und es ist auch einiges in den letzten Wochen passiert von seiner Seite, deswegen ein spannendes Thema.
Kannst du mir ein Intro zu ihm machen?
Sehr gerne, natürlich.
Ja, wunderbar. Dann herzlichen Dank an dich, Federico. Herzlichen Dank an euch, liebe Hörer. Und den nächsten Podcast gibt's wieder in 2 Wochen. Ihr würdet mir sehr helfen, indem ihr den Podcast bewertet und abonniert ihn natürlich sehr gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss.
Vielen Dank, Robert. Tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.